Liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen dürfen in der Uli-Schmiele, dass wir unter dem Wort uns stellen können. Ja, der Rainer hat schon das erwähnt, was das Thema heute sein soll. Erwartung. Es geht um Erwartung. Erwartung begleitet uns eigentlich unser ganzes Leben. Und wenn wir keine Erwartung haben, gar keine mehr, dann sind wir lebendig tot. Für was lebe ich dann noch? Das geht schon bei ganz kleinen Kindern los, wenn ich zu meinen Enkeln komme, ganz kleine Kinder, da erwarten sie. Der Opa hat bestimmt was mit und da kommt was aus der Tasche raus, da freuen sie sich. Also wenn ich mal nicht mit habe, werden sie bestimmt sehr enttäuscht. Und später kann man es kaum erwarten, dass man in die Schule kommt als Kind, jedenfalls in der Regel, es gibt Ausnahmen, dass man endlich mal was lernen kann. Die Zuckertüte, vielleicht ist das der treibende Keil dieser Erwartung und dann erwartet man ja schon wieder die Ferien. Und wenn man in der Schule ist, dann kann man es kaum erwarten, wieder rauszukommen, eine Lehre anzufangen, einen Beruf zu beginnen, Geld zu verdienen und später einmal zu heiraten. Familie zu gründen. Und die Erwartung zieht sich hin bis ins hohe Alter. Ich meine, es gibt sicher noch welche, die älter sind wie ich, aber bei mir fängt das schon an, dass ich sage, Herr, mach's mal mit meinem Ende gut. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man ein gnädiges Ende findet und gnädig aus dieser Welt gehen kann. Nun weiß ich nicht, mit was für Erwartungen ihr hierher gekommen seid, heute zu diesem Gottesdienst in der Mühle. Und sicherlich wird es ganz unterschiedlich sein. Und ich bin froh, dass ich es nicht weiß, weil man dann nicht irgendwo gezielt etwas predigt. Und es ist gut, wenn wir uns auch in dieser Zeit treffen können. Das ist schon einmal ein großes Geschenk, dass wir Gemeinschaft haben können untereinander. Ich habe mal ein Wort gehört von einem Blinden, wo er gefragt worden ist, du kriegst doch gar nicht mit. Und da war sogar auch taub. Er sagt, aber ich habe Geschwister um mich herum. Und das stärkt meinen Glauben. Und das ist auch gut so. Es ist gut, dass wir uns treffen können. Und das sollte auch im Vordergrund stehen, Gemeinschaft untereinander zu haben. Was erwartet nun ein jeder? Der eine Trost, weil er traurig ist und sich fragt, wie bewältige ich all diese Probleme, die jetzt auf mich zukommen, auch im Alltag. Ein anderer erwartet klare Worte, worauf steuern wir zu jetzt in dieser Zeit, die so angespannt ist. Der andere erwartet einfach nur Glaubensstärkung, Gemeinschaft untereinander und vielleicht Antworten auf manche Frage, die ihn bewegt und die uns umtreiben in dieser Zeit. Und so unterschiedlich die Erwartungen und Lebensumstände sind, wollen wir hören, was Gottes Wort uns, mir und dir ganz persönlich heute zu sagen hat. Und wir wollen auch nicht für andere hören. Ich habe das oft beobachtet in der Ortsgemeinde. Wenn da der Prediger was gesagt hat, da hat man geguckt, oh, hoffentlich hat der zugehört. Das war wie vor dem zugeschnitten. Und hat gar nicht gemerkt, dass man vielleicht selber auch angesprochen worden ist. Im Gemeinschaftssaal in Werdau sind so große Bögen, das ist ein Saal ohne Säulen. Und da hat unser alter Sonntagsschullehrer, der Malermeister war, auf die Träger Bibelsprüche geschrieben. Es waren drei Träger. Bibelsprüche, die man lesen konnte. Groß, mit Kunstschrift. Wer schon mal dort war, der weiß es. Und ganz vorne war ein Spruch geschrieben, den nur der Prediger sehen konnte, von der Kanzel aus oder vom Pult aus. Und dieser Spruch steht in Jesaja 58, Vers 1. Da stand, rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Das war etwas, was der Prediger vor Augen hatte. Und das war ganz bewusst so an dieser Stelle angeschrieben, weil es eine ganz reelle Gefahr ist, dass man als Prediger das sagt, was die Leute hören wollen. Ein Pfarrer am Ausgang hat die Gemeindeglieder verabschiedet und da sagt eine Frau zu ihnen: Herr Pfarrer, heute haben Sie aber eine schöne Predigt gehalten. Da sagt der Pfarrer: Meine gute Frau, Sie kommt zu spät. Das hat mir der Teufel schon oben auf der Kanzel gesagt. Es geht nicht um schöne Worte, sondern es geht um das Wort Gottes. Jesaja 30, Vers 9 bis 11 schreibt Jesaja im Auftrag Gottes: Es ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen: Ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauenden: Schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. Verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Es ist also nichts Neues, wenn wir das heute auch erleben. Man hört es nicht gerne, auch wenn über Endzeit gesprochen wird. Ich bin von der Predigt ausgeschlossen worden, weil ich zu oft über Endzeit gesprochen habe, über Themen, die einfach mir auf den Nägeln gebrannt haben, weil vieles auch nicht in Ordnung ist. Aber ich habe auch das Gegenteil erlebt, als ich mal so eine Predigt gehalten habe, im Nachbarort. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, kam ein Bruder zu mir und hat gesagt: Thomas, du hast nicht recht. Wir leben nicht in der Endzeit. Und dachte ich, was kommt denn jetzt auf dich zu? Und da sagte er mir: Wir leben nicht in der Endzeit, sondern wir leben am Ende der Endzeit. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass uns das als nächstes erwartet, dass Jesus uns holt, die Seinen. Und da sind wir auch bei dem Thema Erwartung. Wir erwarten den wiederkommenden Herrn. Aber nicht, dass er auf der Erde seinen Fuß setzt, sondern dass wir entrückt werden zu ihm in die Luft, die wir Glieder seines Leibes sind, die wir zu ihm gehören, die ihm im Herzen haben. Es muss sich keine Prophetie mehr erfüllen, dass man sagen kann: Ja, das muss erst noch kommen, ehe das geschieht. Und doch sagen viele: Ja, übertreib mal nicht. Schon Paulus hat damit gerechnet, dass er das erlebt, dass er entrückt ist, wo er sagt: Ich möchte nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Also entrückt werden, den Tod, diesen leiblichen Tod nicht sehen. Er hat es nicht erlebt. Aber gerade diese Naherwartung bewahrt uns eigentlich auch vor der Weltliebe, die so schnell nach uns greift, weil es auch hier sehr schön ist. Ich habe mich gefragt: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass jetzt in der kommenden Woche Jesus uns holt, die Entrückung geschieht? Was würdest du da machen? Würdest du einfach so weiterleben? Hast du alles in Ordnung gebracht? Oder müsstest du noch einen Weg gehen zu jemandem, dich entschuldigen, Versöhnung mit jemandem anstreben, was zurückgeben, was vielleicht du einfach so mitgenommen hast? Wie würden wir uns da verhalten? Luther hat einmal gesagt: Ich würde einfach so weiterleben, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wohl dem, der sein Leben so in Ordnung hat, dass er sagen kann: Jesus kann jederzeit wiederkommen. Ein Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt, ist der Zeiger an der Weltenuhr, nämlich Israel. In Matthäus 24, 3 und 4 steht geschrieben: Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführe. Und in Vers 32 und 33 steht: Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treiben, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Der Feigenbaum ist ein Symbol für den Staat und das Volk Israel. Der Olivenbaum ein Symbol für das geistliche Geschehen in Israel. Im Jahre 70 nach Christus ist dieser Feigenbaum wortwörtlich abgeschält worden durch die Römer. Es gab kein jüdisches Leben mehr in Israel. Die Juden durften nicht mal mehr Jerusalem betreten, unter Strafe verboten. Israel wurde umbenannt in Palästina. Es sollte nichts mehr an dieses Volk Gottes erinnern. Und wir, das heißt unsere Generation, meine Generation, durften erleben, was Jahrhunderte für unmöglich gehalten wurde. Noch in der jüngsten Geschichte hat einer versucht, das Volk auszurotten, die Endlösung der Judenfrage zu betreiben, und hat den Ausspruch getan: Und wenn Gott gesagt hat, er will die Juden wieder nach Jerusalem beziehungsweise in das verheißene Land bringen, dann werden wir dafür sorgen, dass es zum Nordpol kommt. Welch eine Anmaßung. Und 3 Jahre später, 48, Gründung des Staates Israel. Der verdorrte, abgeschälte Baum wurde wieder saftig. Und es standen Blätter. Heute ist es ein blühendes Land. Wir dürfen es erleben, dass dieser Baum wieder blüht. Er hat noch keine Früchte. Die Früchte wird es erst geben für das Volk, wenn Jesus im tausendjährigen Reich einmal herrscht und der Teufel gebunden ist und die Völker nicht mehr verführen kann. Aber heute hat er noch keine Frucht. Sie benehmen sich wie andere Völker, und doch ist es ein blühendes Land. Erst wenn die Juden einmal Jesus als ihren Herrn und Heiland und Erlöser, als ihren Christus annehmen, dann werden sie ein Segen sein für alle Völker. Aber noch ist es nicht so weit. Wir waren mal in einem Restaurant in Chemnitz, ein jüdisches Restaurant, Shalom. Ich weiß nicht, mancher kennt es vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber das ist mir so eingebrannt. Und da haben wir den jüdischen Restaurantbesitzer gefragt, der ein ganz orthodoxer Jude war. Da ging jetzt keine normale Synagoge, sondern die hatten Synagogen für sich, ganz exzellent. Haben wir ihn gefragt, was er von Jesus hält, ob er Jesus kennt. Ja, sagt er. Und? Wie stehen Sie zu ihm? Und da hat er eine ganz diplomatische Antwort gegeben. Hat er gesagt: Wenn Jesus kommt auf diese Erde, werden wir ihn einmal fragen, ob er schon mal da gewesen ist. Da werden sie ihn nicht mehr fragen brauchen, da werden sie es wissen, dass er auf dieser Erde war und die Schuld der Welt hinweggetragen hat. Aber noch sind ihre Augen gehalten, noch sehen sie ihren Christus nicht, lehnen sie ihn ab. Als Jugendliche haben wir die Kriege miterlebt, die im Nahen Osten geführt worden sind gegen Israel. Wir haben gebetet, wir haben gebankt mit dem Volk, wird es Israel gelingen, die Übermacht der Feinde zu besiegen. Das ist eigentlich unmöglich. Hochgerüstete Armeen ringsherum in zehnfacher Übermacht haben sich auf dieses kleine Land gestürzt. Wenn man das mal auf dem Globus sieht, das ist ein Mückenscheißerle. So klein ist das Land. Aber es ist geschehen, Gott hat eingegriffen, Gott hat geholfen. Die haben den Sieg davongetragen. Und dann kam wie eine Euphorie auf in die 60er, 70er Jahre. Ja, Gott hat sein Volk wieder angenommen. Es war ein Thema in den Gemeinden. Da wird Jesus bald wiederkommen. Die Entrückung steht vor der Tür. Er hat den Faden mit Israel wieder aufgenommen und die Zeit der Heiden geht nun zu Ende. Wir müssen uns vorbereiten. Das Ende ist nahe. Die Gnadenzeit für die Völker geht zu Ende. Und wir haben uns dann als Jugendliche ausgemalt, wie das sein wird. So Horrorszenarien uns vorgestellt, ja, wenn Flugzeuge dann plötzlich ohne Piloten weiterfliegen, die Unfälle, die da passieren und Autos rasen ohne Fahrer da durch die Gegend. Das muss ja ein furchtbares Chaos geben. Katastrophen werden das sein. Und heute, wie denke ich heute darüber? Heute ist das bei vielen gar kein Thema mehr, Endzeit. Wird ausgeblendet. Und ich habe mich auch heute gefragt, werden es wirklich so viele sein? Wie viele werden es denn überhaupt sein? In der Bibel steht, wenn der Herr die Zeit nicht verkürzen würde, würde kein Mensch selig werden. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 schreibt Paulus an den Timotheus: Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sündige, offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Sicher ist das noch nicht so, dass der Tempel in Jerusalem steht. Aber die Gemeinde ist eigentlich der Tempel Gottes. Und wir erleben es jetzt, wie sich der Feind in die Gemeinden hineinsetzt. Der große Abfall muss nicht kommen, wir sind mittendrin. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht es auch. Aber wir haben uns daran gewöhnt, an den schleichenden Abfall. Wir erleben es heute in Ethik und Moral, in der Gesellschaft und auch in der Institution Kirche. Und ich habe mich gefragt, was erwarten wir? Und was erwartet uns im Blick auf die Zukunft? Die Zukunft in Deutschland und auch in Europa. Was steht uns bevor? Das ist ein kurzer Auszug, was ich mal gelesen habe, voriges Jahr oder war es Anfang des Jahres sogar. Unser Gesundheitsminister, Mitglied der CDU, Katholik und selber schwul, Jens Spahn, hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, wo das heißt, Konversionstherapie, also umzupolen, wer das versucht, künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr zu bestrafen. Ein wichtiges Zeichen an alle Gesellschaftlichen, die mit ihrer Homosexualität Probleme haben, dass da keine Hilfe mehr in Anspruch genommen werden darf. Damit wird sogar eine von Betroffenen gewünschte Konversion verunmöglicht. Also die Seelsorger heutzutage kann ein Leid tun. Mit einem Jahr Gefängnis, wenn einer sagt, er wollte mir meine Homosexualität wegnehmen, beziehungsweise mich davon heilen. Und das macht auch vor Kirchen nicht Halt. Der Ratspräsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, also der frommen Schweiz, sagt, die Trauungen gleichgeschlechtlicher Partner werden eingeführt. Auch Homosexualität entspricht Gottes Schöpfungswillen. Wenn sich der Staat zur gleichgeschlechtlichen Ehe hin öffnet, sehe ich keinen Grund, warum wir ihm nicht folgen sollten. Soweit sind wir gekommen. Ich habe eine Männerstunde mal gehalten im Nachbarort. Es war gar nicht das Thema, aber es kam die Sprache dann darauf. Es ist durchgängig in den Kirchen die Meinung, ja, Gott hat die so geschaffen und dann können die das auch ausleben. Und wehe dem, der das nicht für gut heißt. Ganz, ganz traurig. In Matthäus 24, Vers 24, können wir lesen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und in Matthäus 7, 13 und 14 können wir lesen, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Viele haben sich schon verführen lassen. Die Gefahr ist real. Und die Methoden sind wirklich raffiniert. Aber das gab es schon immer und zu allen Zeiten. Mir ist ein Gedicht eingefallen und ich habe es nach langem Suchen auch gefunden im Internet. Bei manchen Seiten war es gelöscht schon. Ein Gedicht von Heinrich Heine, was mich immer wieder berührt. Wir haben das ja nur in der Schule gelernt von den Schlesischen Webern, wo es dann heißt, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Diese lästerlichen Lieder, die er gedichtet hat. Am Ende hat er zurückgefunden. Er war ja Jude, wo er schreibt, zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Die Kirche ist und ihren Glauben manch Spottlied frevelhaft erschallt. Es sollte Zucht und Ordnung rauben durch Weichertöne Truggewalt. Die freie Rotte triumphiert, ich hab ihr manchen zugeführt. O Herr, ich schlag die Augen nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Und als des Märzens Stürme kamen bis zum November trüb und wild, da hab ich wilden Aufruhrsamen in süße Lieder eingehüllt. So manches Herz hab ich bedürrt, des ewigen Lebens Glück zerstört. Gebeugten Hauptes rufe ich wieder, o Herr, vergib mir meine Lieder. Zerschmettert ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Ach, schenkt mir eine, neu und mild, vom heiligen Friedenslang erfüllt. O, neige segnend dich hernieder und gib mir neue, neue Lieder. Da ist es einen aufgegangen, auf was er reingefallen war. Und ich musste so an die Endzeitgemeinde Laodicea denken. Nur so viel. Wir können es nachlesen in Offenbarung 3, über Laodicea, der letzten, der Endzeitgemeinde, geschrieben ist. In Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das mit Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ist das nicht der Zustand unserer Gemeinden weithin? Jesus steht draußen vor der Tür. Er ist gar nicht mehr drinnen und die merken es gar nicht. Ihre religiösen Traditionen werden weiter gepflegt, ohne dass sie Jesus im Herzen haben, im Mittelpunkt haben. Und Jesus muss anklopfen. Und dann macht nicht etwa die Gemeinde auf, sondern Einzelne. Wie Jesus auch gesagt hat, wenige werden die schmale Pforte finden. Wenige machen ihre Herzenstür auf und dann wird er das Abendmahl mit ihm halten. Brot und Wein, Leib und Blut Jesu wird dann für diesen Menschen, für diesen Bruder wirksam und diese Schwester. Was erwartet uns heute? Was erwartet uns als nächstes? Lukas 21, 28 steht, erhebt eure Häupter, wenn solches anfängt zu geschehen. Erhebt eure Häupter, denn es ist nicht mehr weit, dass wir vom Glauben dann zum Schauen kommen, dass wir in seiner Herrlichkeit dann sind. In 1. Korinther 2, Vers 9 beschreibt Paulus, was das bedeutet. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Unvorstellbar, nicht vorstellbar, was es heißt, in höheren Dimensionen zu sein. Wir werden der vorigen Welt nicht mehr gedenken. Und ich habe mich gefragt, wie machst du das deutlich, wie Jesus auch so ein Gleichnis immer wieder verwendet hat, um was deutlich zu machen. Und vielleicht werden das manche kennen, wo sich Zwillinge im Mutterleib unterhalten. Wo der eine sagt, ich habe gehört, dass es ein Leben auch außerhalb unserer Mutter geben soll. Sagt der andere, Quatsch. Uns geht es doch ja gut, was hast denn du überhaupt darüber nachzudenken? Wir werden versorgt, wir haben es schön warm, wir haben die Stimme unserer Mutter, den Herzschlag. Wir haben doch nicht auszuhalten. Sagt das andere, aber es muss doch ein Leben außerhalb geben, wo Licht ist. Wir leben ja nur im Finstern. Wo es Farben gibt, wo wir den Himmel sehen können. Wolken, Berge, Blumen, Sonne und Sterne, wo wir nicht mehr eingeengt sind hier in diesem Mutterleib, Freiheit genießen können. Sagt der Zweite, interessiert mich nicht, mir geht es hier gut und ich fühle mich hier wohl, hier endlich auf damit. Beide werden einmal die Herrlichkeit dieser Welt sehen, die ist wirklich schön, Gott hat seine Schöpfung so wunderbar gemacht und wir dürfen und sollen uns auch daran freuen. Und so wie es ein Leben außerhalb des Mutterleibes gibt, so gibt es auch ein Leben nach dem Tod. Es wird ein jeder erfahren müssen, ob er es jetzt hier leugnet oder nicht, ob er es wahrhaben will oder nicht. Gott hat uns das Leben gegeben, ein ewiges Leben. Aber Wir entscheiden hier, ob wir es im Himmel oder in der Hölle einmal zubringen. Und nur Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Auch wenn es uns heute weiß gemacht werden soll, dass auch der Islam eine Möglichkeit ist. Und als nächstes wird für die wahrhaft Gläubigen die Entrückung geschehen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 können wir das lesen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und das ist auch nicht so entscheidend, ob diese Entrückung vor der Trübsalzeit, vor dem Antichristen geschieht oder während dieser Zeit. Wichtig ist, dass wir dabei sind, dass wir bereit sind. So ermuntert euch nun, gerade auch in dieser Zeit, wo die Wehen schon eingetreten sind, wo die Gerichte nicht mehr aufzuhalten sind, weil ich meine, dass Deutschland und auch Europa nur noch durch Gerichte zur Umkehr gebracht werden können. Sie kündigen sich deutlich an. Und es ist nötig, wegzublicken von dem, was uns hier und jetzt im Blick auf die Zukunft Angst und Not macht. Ja, gefangen nehmen kann. Und ich muss es bekennen, dass mir es auch manchmal Angst wird, wenn ich an meine Kinder denke, die ich dann vielleicht zurücklassen muss. Was wird aus denen? Was müssen sie durchmachen? Da wird mir Angst. Aber dann kann ich sie in die Hände Jesu befehlen und sagen, Herr, du bist immer noch da. Du kannst sie bewahren und du kannst mit ihnen gehen und kannst sie an dein Herz ziehen. Nicht auf diese Welt blicken und nicht auf das, was kommt, sondern auf Jesus blicken, unseren wiederkommenden Herrn. Und ihn auch erwarten. Nicht nur das, was im Kopf haben, irgendwann geschieht das mal, sondern ganz real. Und selbst Luther hatte diese Naherwartung. Er ist jeden Morgen rausgegangen und hat den Himmel angeschaut, ob er das Zeichen des Sohnes Gottes erblickt, der kommt, um die Seinen zu holen. Und was hat dieser Mann bewirkt mit dieser Naherwartung? Ja, dass wir diese Einstellung haben und dass wir es von Herzen sprechen können, was im letzten Vers der Offenbarung steht. Ja, komm, komm bald, Herr Jesus. Ich weiß, dass das immer wieder ein Kampf ist und mir fällt es manchmal schwer, weil es uns hier noch so verhältnismäßig gut geht. Aber es zeichnet sich ab. Die Spaßgesellschaft, die wir hatten, ist vorbei. Es wird ernst. Und das Buch Schluss mit lustig findet seine Erfüllung. Aber für uns, die wir Jesus lieb haben und im Herzen, heißt es, Herr, wir erwarten dich. Ich bin bereit, wenn auch mit Kampf. Ich bin auch bereit und wäre auch bereit, wenn es diese Woche geschieht. Ich will in Ordnung bringen, was noch nicht in Ordnung ist. Und dir bekennen, wo ich lau und lässig geworden bin und auf Menschen geblickt habe und auf Umstände und nicht auf dich. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Haltung verharren, bis der Herr kommt. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort wahr ist. Und dass es geschieht, was du gesagt hast. Und dass sich alle Prophetie schon erfüllt hat. Und dass wir vor der Erfüllung der nächsten Prophetie stehen, Herr, die so weitreichend ist, so entscheidend auch für uns, Herr, dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Dass wir vereinigt werden in der Luft mit dir, mit dem, der sein Leben für uns dahin gegeben hat, uns erlöst hat, erkauft mit seinem Blut, dass wir freudig dir entgegengehen, Herr, in eine Herrlichkeit, von der kein Mensch je eine Ahnung hatte. Wir danken dir, dass wir auf dich sehen dürfen und dass du uns versprochen hast, dass du treu bist, auch wenn wir oftmals untreu werden. Herr, wir danken dir, dass wir uns in deine Hände befehlen dürfen, mit Leib, Seele und Geist. Amen.